So, liebe Leute, wir haben ein Spiel gesehen, was ich, ohne mit meinem Kollegen, der neben mir sitzt, gesprochen zu haben, mal in die Kategorie mit Würgen und Brechen 3 Punkte geholt, einsortieren würde. Damit dürfte zumindest sportlich jetzt die Situation auf Schalke sich für diese Saison beruhigt haben. Allerdings ist abseits des Platzes sehr, sehr viel los und darüber werden wir jetzt gleich sprechen.
Schalke Podcast, der Expertentalk.
Damit hallo und Glück auf. Ich habe, glaube ich, den Einsatz ein wenig verpasst. Zu einer neuen Folge des Schalke Podcast, Folge 170. Und ich freue mich, dass mein Kollege Frank Wischinski neben mir sitzt. Hallo und Glück auf, lieber Frank.
Hallo und Glück auf, lieber Tim.
Ja, Frank, ich gebe mal kurz unseren Zuhörern eine kleine Gliederung, quasi worüber wir heute reden werden. Natürlich werden wir uns kurz nochmal mit dem Spiel vom vergangenen Sonntag gegen den SSV Ulm beschäftigen und da auf ein, zwei Sachen nochmal explizit eingehen. Dann geht es natürlich auch um die neuen Personalien, die auf Schalke jetzt schon präsentiert wurden oder die jetzt noch präsentiert werden. Wir werden kurz reden über natürlich das, was kommt, aber auch nochmal über ein, zwei Spieler, die gegen Ulm gespielt haben, beziehungsweise die in der Vorwoche auch gespielt haben und vielleicht ein wenig in der Performance hin und her geschwankt sind, was ja irgendwie so ein bisschen typisch für diese Saison ist. Aber bevor wir einstarten, erstmal meine Einstiegsfrage an dich. Wie geht's dir? Wie waren die letzten Wochen so für dich?
Ja, langweilig wird es ja nie auf Schalke und von daher war das auch in den letzten Tagen so. Beispielsweise die wichtige Personalie Frank Baumann, von der haben wir dann am Samstagvormittag erfahren. Und es gab also genug zu tun, konnte mich über Arbeit jetzt nicht beklagen und mal sehen, wie es jetzt weitergeht.
Definitiv. Sportlich dürfte ja wahrscheinlich die Saison jetzt soweit erstmal gelaufen sein eigentlich. Also ich gehe davon aus, dass man mit 37 Punkten, die man jetzt hat, nach unten sich eigentlich keine Gedanken mehr machen sollte. Oder würdest du mir da vehement widersprechen?
Nein, würde ich nicht. Im Gegenteil, es gab auch schon wieder Leute, die auf Platz 3 geguckt haben und da sind es, glaube ich, nur noch 9 Punkte Rückstand. Aber diesen Blick verbitte ich mir aufgrund der nicht überzeugenden Leistungen jetzt der letzten Wochen, aber ich gehe jetzt auch davon aus, dass nach unten nichts mehr anbrennen kann. Und das ist eigentlich dann auch jetzt für Schalke einer der wenigen positiven Aspekte in dieser Saison, weil jetzt kann man dann endlich mit noch mehr Geschwindigkeit die Planung schon für die kommende Spielzeit aufnehmen. Also Planungssicherheit dürfte man jetzt haben, dass man noch ein weiteres Jahr oder das nächste Jahr in der zweiten Liga verbringen wird und von daher kann man jetzt eben noch mehr in Zeit und Kraft in die Zukunftsplanung investieren, vor allen Dingen was das Personal betrifft.
Definitiv. Lass uns trotzdem kurz mit dem Spiel vom vergangenen Sonntag gegen den SSV Ulm einsteigen. Ich muss sagen, also in der ersten Halbzeit war es dann wirklich in meinen Augen ziemlich viel Not gegen ziemlich viel Elend. Zweite Halbzeit war dann minimal besser, aber auch nur in Phasen, war so mein Fazit, was ich am Ende des Spiels gezogen habe. Ich weiß nicht,
ja, doch, das würde ich unterstreichen. Auch einige Schalker Spieler, mit denen ich ja gesprochen habe nach der Partie, die haben dann betont, dass sie sich dann zusammengerissen hätte und dass die zweite Halbzeit besser gewesen sei, aber so viel besser war die überhaupt nicht. Man hat da ein bisschen Druck gemacht, hat den Ausgleich erzielt, aber danach plätscherte die Partie ja auch wieder so dahin und es war alles andere als überzeugend und dann hat wieder ein Standard, dann die Flanke und Kaminski macht dann eben das Tor und das hat dann eben vieles verdeckt, aber es zählt dann eben auch nur das Ergebnis. Die Kenan Karaman hat dann eben gesagt, die erste Halbzeit war wirklich richtig schlecht. Das war dann schon die richtige Einschätzung. Aber er sagte dann auch, dass eben am Ende zählen nur die 3 Punkte. Da hat er natürlich auch recht. Und von daher ist Schalke dann mit einem königsblauen Auge davongekommen, sozusagen.
Quasi, wenn ich jetzt mal so schaue, gerade das Gegentor, was man da wieder bekommen hat, das ist ja wieder, ich glaube, 3 oder 4 Pässe, die es da wieder waren, um die gesamte Schalker Hälfte zu überbrücken, bis der Ball dann eingeschlagen ist. Das sind halt Sachen, also das ist ja dieses Dauerthema, die Abwehr, das ist ja wirklich erschreckend eigentlich teilweise schon, wie einfach das ist, da Gegentore, also für andere Teams Tore zu erzielen. Auch wenn man dann sieht, also ich habe in der Szene mehrfach vor dem Fernseher gesessen und mir gedacht, lauf an, lauf an, lauf an. Und es lief einfach keiner an, es machte einfach niemand irgendwas. Und dann, wie gesagt, war es dann, ich glaube, 3 oder 4 Bälle und dann war der Ball halt auch schon wieder drin.
Ja, Kees van Wonderen hat das auch wieder nach dem Spiel angesprochen, auch hat das ja vor 2 Wochen eben gesagt, das sei das Hauptthema. Und damit hat er ja völlig recht. Jetzt sind wir bei Gegentor Nummer 50 angelangt und das wird natürlich für die sportliche Leitung eine große Herausforderung sein. Die Abwehr muss sich total muss umformiert werden und da wartet viel Arbeit drauf. Es ist dringend notwendig, neues Personal zu finden, denn sonst wird es auch in der kommenden Saison nicht viel besser werden. Es gibt ja den alten Spruch, Spiele gewinnt man in der Abwehr und da hat Schalke eben erhebliche Defizite. Das beginnt beim Torwart. Justin Hegeren hat wieder keinen sicheren Eindruck gemacht. Geht dann weiter über die Innenverteidigung und auch dann über die beiden Außenbahnen. Ganz schwach war Adrian Gantenbein und das ist eben, dieser Neuzugang hat sich bisher überhaupt nicht bezahlt gemacht. Das i-Tüpfelchen dann über seine schwache Leistung war dann auch noch die gelb-rote Karte und ja, das ist einfach schlecht.
Lass uns kurz die gelb-rote Karte für Adrian Gantenbein noch aufgreifen, bevor wir auch euch wieder mit einbinden werden, weil ihr auch ein, zwei Sprachnachrichten geschickt habt zu Themen, die du gerade schon angeschnitten hast, lieber Frank. Die Abwicklung dieser gelb-roten Karte war dann doch etwas eigen, würde ich sagen, weil, also, dass das eine gelb-rote Karte war, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich weiß, aber also für mich war es ein klares gelbwürdiges Foul, dadurch, dass es das zweite war, war es dann halt entsprechend gelb-rot. Aber die Abwicklung war dann doch ein wenig sehr eigen, weil das da dann, ich glaube, in der Verletzungsunterbrechung eher die gelb-rote Karte irgendwie gezeigt hat. Aber ja, gut, das ist dann so passiert. Aber wie gesagt, ich fand es in dem Moment in der Abwicklung dann doch etwas interessant auf jeden Fall.
Ja, aber wie gesagt, der Schiedsrichter hat ein bisschen gezögert. Vielleicht wollte er dann auch erst noch abwarten, was da mit der Verletzung war. Es war ein bisschen unübersichtlich, aber ich gebe dir völlig recht, die gelb-rote Karte war berechtigt.
Gut, dann spiele ich mal kurz den Sound an, dann holen wir
Kurvendiskussion.
euch nämlich mit rein. Ihr habt nämlich auch wieder fleißig Nachrichten geschickt und jemand, der noch keine Nachricht vorher geschickt hat, ist der Johannes aus Münster und der hat, glaube ich, A, was zum Spiel gesagt und ich glaube auch was in Richtung Justin Hegeren, was ich dann gleich aufgreifen werde.
Glück auf, René, Johannes aus Münster hier. Ja, da sind wir noch mit einem blauen Auge davongekommen gegen Ulm. Wenigstens ist jetzt völlig sicher, auch für die letzten Zweifler, dass wir mit dem Abstieg in diesem Jahr nichts zu tun haben. Soweit zum Positiven. Allerdings sind mir auch 2 Dinge aufgefallen während des Spiels, über die ich ganz gerne mal reden wollte. Und zwar erstens, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit unglaublich behäbig und irgendwie müde, verkatert wirkte. Und der Grund dafür ist aus meiner Sicht, dass die Passqualität und die Passschärfe schon hinten in der Abwehr bei Schallenberg, bei Kallas, bei Gantenbein so schlecht ist, dass ein schnelles, mutiges Spiel gar nicht zustande kommen kann. Also wenn ein Ball von A nach B geschoben wird und das geschieht mit gefühlt 3 km/h, dann ist, selbst wenn der Pass richtig ist und die Anspielstation vernünftig ist es für den Gegner unglaublich leicht zu verteidigen, weil er in einem überschaubaren Tempo verschieben kann, dann den anderen Spieler angreifen kann und so weiter. Das ist ein wirkliches Problem bei Schalke. Und ich glaube nicht, dass wir ein Problem mit den Anspielstationen haben, weil wir ja Spieler haben mit Karaman, Younes, auch Barkok, der hat jetzt gegen Ulm einen schlechten Tag, aber der eigentlich auch. Das sind ja Spieler, die fühlen sich sehr wohl zwischen den Ketten, die finden die freien Räume, das sind eigentlich gute Anspielstationen. Aber wenn der Ball bei ihnen mit gefühlt ein paar km/h nur ankommt, dann ist es für den Gegner auch nicht schwer, das zu verteidigen. Und es wird ja häufig von den Spielern, wenn man so Interviews hört, gesagt, so Antwerp, erinnere ich mich zum Beispiel vor ein paar Wochen, hatte mal gesagt, ja, wir haben ja so wenig Selbstbewusstsein im Moment. Und was ich mich dann frage, weil dieses klingt für mich wie eine Ausrede, vor Weihnachten war man, als man nach Paderborn fuhr, Tabellen-14. Mit 13 Punkten. Da kann das Selbstbewusstsein doch gar nicht hoch gewesen sein. Aber trotzdem hat man dann drei richtig, richtig gute Spiele abgeliefert. Wie kann das sein? Was ist eure Meinung dazu? Das würde ich ganz gerne mal hören. Vielen Dank.
Ja, danke schön, Johannes. Passschärfe, Frank, möchtest du zuerst?
Ja, ich kann ihm da nur völlig recht geben. Das ist richtig analysiert. Also man muss sagen, was die Abwehrspieler betrifft, der Einzige, der in meinen Augen vernünftige Pässe spielt, die dann auch ankommen, war Marcin Kaminski. Und das ist dann natürlich problematisch, weil das ist ja auch ein Spieler aus Schalker Sicht, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Der mit 33 Jahren jetzt ja schon so auf der Zielgeraden seiner Karriere ist. Aber das ist richtig. Es fehlt an Automatismen, es fehlt an Schnelligkeit. Aus der Abwehr heraus überbrückt man viel zu langsam das Mittelfeld. Und der Johannes hat völlig recht. Dadurch kann sich der Gegner natürlich formieren und kann sich wieder aufstellen. Und kann dann ganz in Ruhe und entspannt die Schalker Angriffe erwarten. Das dauert alles viel zu langsam.
Ja, definitiv. Ich habe da gar nichts zu ergänzen. Hab hier noch, der Christoph Kettler hat was Ähnliches beobachtet. Er hat geschrieben, neben den drei Punkten gab es noch etwas Positives. Das war der Spielaufbau von Kaminski, folgerichtig, dass er ein Tor macht. Du hast es auch schon gesagt, er ist tatsächlich oder es wirkt so, als wäre er derjenige, der sowohl im Spielaufbau als auch im Verteidigungsverhalten eigentlich der stabilste von den ganzen Spielern ist. Und wenn wir mal ehrlich sind, so oft wie er in der Kritik stand, ist das jetzt eigentlich nichts, was Schalke jetzt sich sehr positiv auf die Fahne schreiben sollte.
Ja, das ist richtig. Wobei es gab jetzt auch schon wieder Stimmen, die sagen, man sollte den Vertrag doch wieder verlängern. Also so gut sehe ich den Marcin dann auch wieder nicht, dass Schalke da jetzt nochmal umdenken sollte. Zumal er, wie ich gerade schon erwähnt habe, 33 Jahre alt ist und Schalke muss ja auch perspektivisch denken. Und von daher halte ich die Entscheidung, dass sein Vertrag nicht verlängert wird, halte ich für richtig. Gleichzeitig ist es aber dann trotzdem wieder ein Alarmsignal für Schalke, wenn Marcin Kaminski jetzt noch als bester Abwehrspieler gerühmt wird, dann kommt ja eigentlich sofort die Frage auf, ja, wie schlecht sind denn dann die anderen, wenn Kaminski da noch herausragt? Also das ist natürlich schon wirklich kein Ruhmesblattern für Schalke, wenn die Abwehr so schwimmt sozusagen, ne? Und wie gesagt, Schallenberg hat jetzt auch die letzten Spiele nicht mehr so gut gespielt. Und auch bei Kallas, der ist ja längst nicht in der Verfassung, in der er mal war, in der man ihn kennt. Und da ist jetzt auch die Frage, ja, Schalk hat ja im letzten Herbst den Vertrag erst verlängert. Ob das so richtig war, gut, da hat er eine andere Verfassung gehabt, aber ich bin mal gespannt, ob er jetzt irgendwann mal wieder die Kurve kriegt und bessere Leistungen bringt.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wie gesagt, letztes Jahr hieß es ja eigentlich immer, oh, was machen wir, wenn Kallas ausfällt? Weil
Ja.
dann war die Alternative ja oft Kaminski und das wollten die Leute nicht. Jetzt
Ja.
scheint sich das Blatt komplett gewendet zu haben. Das hat auch der Lothar geschrieben. Der Lothar Dombrowski hat geschrieben, Spiel gewonnen, 3 Punkte, Grottenkick, bester Mann für mich, ganz klar Kaminski. Warum man den abgeben will, kann ich nicht verstehen. Warum man den nicht verlängern will, kann ich irgendwo schon verstehen. Aber war er für dich auch der beste Spieler? Also ich würde
Ja,
sagen,
Beste in
ja,
Anführungsstrichen,
natürlich. Aber
ne? Also wir
wenn
sind
ich
mit
einen suchen müsste, hätte ich ihn auch genommen, glaube ich.
ja. Aber da sieht man ja auch, wie tief dann hart formuliert Schalke schon gesunken ist.
Ja.
Also wenn man da jetzt Kaminski dann als besten Spieler rauspicken muss. Das ist also alles, die Maßstäbe werden immer bei Schalke jetzt immer kleiner, immer geringer angesetzt. Also das ist, naja, was soll man dazu sagen?
Definitiv. Der Michael aus Haltern hat eine Sprachnachricht noch geschickt, die würde ich noch abspielen und dann würde ich gucken, dass wir uns ein weiteres Schwerpunktthema suchen.
René, Michael aus Haltern am See hier. Ja, ich will heute gar nicht viel über das schmeichelhafte 2:1 gegen Ulm sprechen. Die Leistung ist ja gleichbleibend schlecht in den letzten Wochen. Will eher auf das Thema Sportverstand und neuer Spieler Baumann-Becker eingehen. Frank.
Gut, jetzt hat man gemerkt, dass ich vorher nicht reingehört habe. Das würde ich gleich noch zurückstellen. Dann hören wir dich gleich nochmal, Michael. Ich würde nämlich gerne erst noch über zwei Spieler aus dem Ulm-Spiel sprechen wollen. Das ist einmal Eamon Barcock. Zudem hat der Christoph Kettler geschrieben, Barcock hätte ich schon nach 25 Minuten ausgewechselt. Unfassbar, wie man komplett ohne Einstellung in ein Spiel vor über 60.000 gehen kann. Barcock würde bei mir den Rest der Saison auf der Tribüne sitzen. Gantenbein will zwar, er ist aber einfach viel zu schlecht. Jeder Ball springt ihm 5 Meter weg. Und dem Scout, der Gantenbein empfohlen hat, den sollte man direkt kündigen in seinen Augen. Der scheint keine Ahnung zu haben. Ähnliches gilt für Sanchez. Lass uns über Eamon Barcock reden.
Ja, also kann ich nur zustimmen. Vor allen Dingen sehr, sehr enttäuschend ist auch seine Körpersprache. Also er hatte überhaupt nicht den Eindruck vermittelt, dass er Akzente setzen will. Und das ist ja umso enttäuschender, weil er kämpft ja um einen neuen Vertrag. Und er hat ja jetzt hier dann jetzt auf Schalke die Chance bekommen. Er hat phasenweise in den Partien, wo er zum Einsatz kam, überzeugt. Auch als er in Fürth reinkam, hatte er einige gute Aktionen. Aber generell hat er bisher sich überhaupt nicht so aufgedrängt, dass Schalke jetzt überlegen müsste, geben wir ihm einen neuen Vertrag oder nicht. Also das ist einfach viel zu wenig. Und da gibt es auch für mich keine zwei Meinungen. Und ich kann mir hier, wenn er so weiterspielt, wird er auf keinen Fall ein neues Vertragsangebot bekommen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wobei ich dann schon sagen muss, dass ich diese Schwankung extrem, extrem, extrem erschreckend fand. Weil du hast es angesprochen, gegen Fürth war er einer der Lichtblicke. Gut, jetzt muss man dazu sagen, das war im Kollektiv auch kein gutes Spiel. Genau. Und deswegen war es jetzt auch nicht sonderlich schwierig, da als Lichtblick herauszukommen.
Ja.
Aber diese Schwankung dann trotzdem da drin ist, finde ich, sehr, 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 sehr extrem. Also das ist nicht nur bei ihm der Fall, aber bei ihm ist es mir jetzt beispielhaft sehr, sehr aufgefallen. Das ist mir bei einem Younes, fällt mir das auch immer wieder mal auf,
ja,
dass ich denke, guck mal, der zeigt doch in manchen Momenten, was er eigentlich kann.
Mhm.
Und dann hast du teilweise Spiele dabei, wo du den entweder überhaupt nicht auf dem Platz siehst, weil er einfach quasi wie unsichtbar da rumrennt,
mhm,
oder wo dem einfach überhaupt nichts gelingt. Und das ist dann schon was, wo ich mir denke, ja, das erklärt dann halt für mich auch, warum man tabellarisch dasteht, wo man da steht, wenn man halt die Leute hat, die wirklich konstant, also keine Konstanz haben, sondern konstant immer wieder in irgendwelche Schwankungen verfallen.
Ja, Younes ist auch ein gutes Beispiel, das ist völlig richtig. Nach dem Fürth-Spiel, da war ja auch die öffentliche Meinung so, ja, der muss doch jetzt öfter spielen, das ist doch ein super Spieler, ja, dann bringt ihn der Kees van Wonderen. Und du siehst doch gegen Ulm, also das war doch auch alles andere als überzeugend. Also von daher, man muss bei der Beurteilung der Spieler einfach sachlicher werden. Also es ist immer noch ein viel zu radikales Rauf und Runter. Ja, und jetzt hat dann Younes dann eben seine Chance bekommen gegen Ulm mal von Anfang an, aber das war ja auch viel zu wenig. Und von daher, ist das alles sehr, sehr schwierig, was die Kaderzusammenstellung jetzt auch betrifft. Man kann natürlich dagegenhalten und sagen, ja, der Younes müsste jetzt öfter von Anfang an spielen, vielleicht wird es dann besser. Aber ich habe da schon meine Zweifel und auch in körperlicher Hinsicht. Also meistens spätestens nach 60 Minuten geht ihm auch da ein bisschen die Luft aus. Und das darf ja jetzt eigentlich auch nicht passieren. Jetzt ist er ja schon länger bei den Profis dabei. Im letzten Jahr hat er ja noch viel aufholen müssen. Aber er überzeugt mich auch nicht, muss ich ganz klar sagen.
Definitiv. Du hast es angesprochen, dieser Aspekt, dass der quasi nach 60 Minuten das ist jetzt überspitzt formuliert, aber dass der nach 60 Minuten einfach quasi platt ist und eigentlich ausgewechselt werden muss, weil da nichts mehr an Energie kommt, finde ich nach einem knappen Jahr bei den Profis dann wiederum auch was, wo ich sage, ist das altersbedingt, dass da nicht mehr geht? Oder woran liegt das dann quasi, dass da wirklich auch nicht mehr kommt und dass nach 60 Minuten dann wirklich Feierabend ist? Das ist ja Gut, dem kann man jetzt noch zugute halten, der musste sich in der Oberliga fit halten, aber das ist, fällt mir bei dem Christopher Antwiadjei auch regelmäßig auf, dass der nach 60 Minuten eigentlich einer ist, wo du sagst, den musst du auswechseln, weil da kommt keine Energie mehr, weil da ist keine mehr.
Ja gut, das ist ja mein altes Thema, aber wenn ich das jetzt wieder wiederhole, dann ja, hört ja sowieso keiner auf mich. Ich habe das schon, Ben Manga und als Wilmots noch im Amt war, habe ich das ja öfter gesagt, in meinen Augen wird viel zu wenig trainiert. Ne? Schalke hat keine Doppel- oder Dreifachbelastung, aber daran denken sie noch nicht mal und ja, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. Ne? Also, mehr trainiert meine ich ja in dem Sinne nicht, dass sie jetzt Konditionen bolzen müssen oder was, aber man kann doch auch zweimal am Tag trainieren und die Einheiten so gestalten, dass man an Automatismen arbeitet und das vermisse ich einfach. Oder wann hast du meine Spielaktion jetzt gesehen oder eine Freistoßvariante oder sonst irgendetwas in dieser Hinsicht, wo du sagst, oh, das sieht ja einstudiert aus. Also ich kann mich nicht dran erinnern.
Selten.
Ja.
Diese Saison selten. Also ich weiß, dass ich hier irgendwann mal nach irgendeinem Spiel saß, wo Schalke, glaube ich, über 10 Ecken hatte und keine einzige war gefährlich oder so. Ja. Ich überlege gerade, welches Spiel es war. Ich komme nicht drauf, ist auch noch nicht ganz so lange her.
Und ich kann mich immer nur wiederholen, das kann man trainieren.
Ja, definitiv.
Ja, aber wie gesagt, egal.
Dann jemand anderes, der zurück in die Startelf gekommen ist, aufgrund einer Verletzung, ist Justin Hekerin, über den wir ja gerade auch schon was gehört haben. Und da hat der Jens aus Essen geschrieben, das Spiel hat mich viele Nerven gekostet, vor allem Hekerin. Er strahlt einfach null Sicherheit aus. Dazu kommt, dass er sich einfach viel zu langsam bei Abwürfen, Abschlägen vom Ball trennt und dann der Ball einfach zum und dann den Ball einfach zum Gegner schießt, vor allem in Minute 42. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, Schalke hätte 2-0 geführt. So viel Zeit, wie er sich dann dort lässt, und dies geschieht ja ständig. Dass sich nach dem Spiel dann der Ulmer Torwart noch zur Unsicherheit Hekerins äußert, sagt ja alles. Auch wenn ich der Meinung bin, dass ich so. Auch wenn ich der Meinung bin, dass sich sowas nicht gehört, recht hatte er dennoch. Naja, nun müssen wir uns dieses Schauspiel hoffentlich nur noch 6 Spiele reinziehen und dann hoffe ich, dass wir einen vernünftigen Schnapper im Tor stehen haben. Ja. Bevor.
Also, das, wenn ich das sagen darf, das nervt mich auch, dass er sich oft so lange Zeit lässt. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sich die Mitspieler eben. Nicht vernünftig freilaufen, das kann ja auch sein. Aber mich nervt das auch und mir fällt das auch auf, dass er sehr lange wartet, wenn er den Ball hat, bis er dann, also er ist eigentlich nicht in der Lage, das Spiel schnell zu machen. Und von daher, ja, ist ein bisschen schade auch, aber wie gesagt, er hatte wieder Unsicherheiten drin, da gibt es keine zwei Meinungen. Er weiß das auch selber. Ich habe ja mit ihm gesprochen nach dem Spiel, hat das auch eingeräumt, dass er beispielsweise den ersten Ball, dass er den nicht nach vorne abklatschen darf. Er weiß das ja alles. Aber ja, was soll Schalke machen? Wir haben sonst nur Michael Langer noch auf der Bank, aber der hat wenig Spielpraxis, ist 40 Jahre alt. Pottlich ist verletzt, Karius ist verletzt und es gibt dann keine Alternativen mehr. Und ja, das ist natürlich nicht gut. Und Kees van Wonderen nimmt natürlich Ekren in Schutz und redet ihn stark. Das ist ja auch verständlich in der jetzigen Situation. Aber andererseits nennt Kees van Wonderen Ekren auch immer noch, er ist ein Talent und dann da werde ich immer hellhörig, wenn man einen Spieler als Talent bezeichnet, der mittlerweile 24 ist. Also das zeigt ja schon, also das ist eigentlich auch zu wenig und man darf jetzt wieder gespannt sein, wie Schalke die Torhüter-Problematik lösen wird.
Definitiv. Ich bin da übrigens komplett bei dir. Mir fällt das auch sehr, sehr in regelmäßigen Abständen auf, dass er sich bei Abwürfen, Abschlägen, Abstößen sehr, 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 sehr viel Zeit lässt, bis er den Ball ins Spiel bringt. Und da sind teilweise Situationen bei, wo ich mir denke, oh, wenn du jetzt das Spiel schnell machst, dann könnte man in eine gute Umschaltsituation kommen, aber er wartet und wartet und wartet und dann sind diese Umschaltsituationen halt verpufft, beziehungsweise weg. Weil der Jens es angesprochen hat, Ulms Torwart Niklas Tiede hat sich ja auch mit Kritik an Justin Hekerin nicht wirklich zurückgehalten. Hat geschrieben, obwohl wir jedes Mal, wenn wir aufs Tor geschossen haben, eigentlich fast treffen, weil ihm der Ball fast durch die Hände flutscht. Da müssen wir den Torwart mehr beschäftigen, wenn wir merken, der ist von der ersten Minute an unsicher. Und das hat mich einfach nur genervt und gestört, dass wir daraus nicht mehr gemacht haben, war dann das letzte Zitat, wo ich mir dann auch denke, also wenn selbst der gegnerische Torwart sowas merkt und Ich meine, ich glaube, das haben fast alle gesehen, dass er diese Unsicherheiten wieder drin hatte. Ich vermute mal, dass ihm der Wechsel, also dass er aus dem Tor genommen wurde und Loris Karius für ihn ins Tor gekommen ist, wahrscheinlich mental auch nicht sonderlich gut getan hat. Das ist ja auch verständlich irgendwo. Aber das ist schon, also er präsentiert sich ja wirklich schon sehr, 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 sehr unsicher. Das war ja gegen Fürth auch. Ich erinnere mich da an den einen Ball, den er sich da fast selbst ins Tor reingelegt hat. Also man, finde ich, merkt das schon auch sehr extrem, dass der einfach auch wirklich überhaupt keine Sicherheit aktuell ausstrahlt.
Ja, gut, aber es war jetzt natürlich schwierig auch für ihn, weil er dann eben auf die Bank musste und dann ist der Spielrhythmus natürlich auch unterbrochen. Aber ich gebe dir dann recht, das ist auf Dauer zu wenig und ja, ich bin mal gespannt, wie es in dieser Frage weitergeht. Aber er hat ja Vertrag bis 2026 und ja, man muss überlegen dann, wie man das handhabt.
Definitiv. Ich bin auch mal gespannt, wie es dann mit dem aktuell verletzten Loris Karius weitergeht. Ob er, falls er bleiben sollte, denke ich mal, dürfte ja eigentlich klar sein, dass er wahrscheinlich dann als neue Nummer 1 ins Tor geht. Aber was macht man auch, wenn er nicht bleiben sollte? Man hat Ron-Torm Hoffmann, der wieder zurückkommt. Man hat Justin Hekerin, der, wie gesagt, dann noch Vertrag hat.
Ja, es gibt ja im Nachwuchs, also Pottlech hat man ja noch. Und es gibt ja auch bei A-Jugend einen sehr guten Torhüter, den Norbert Elgert, der auch immer lobt, Johannes Siebeking, aber da weiß ich natürlich nicht, er ist noch sehr, sehr jung, ob man dem dann schon sowas zutraut, das ist die Frage.
Gut, bei Hoffmann muss man dazu sagen, er kommt ja auch nur unter einer bestimmten Voraussetzung wieder, nämlich sollte Braunschweig absteigen, sollte Braunschweig drinbleiben, würde er ja nicht zurückkommen.
Ja, ja.
Ich glaube, aktuell sieht es danach aus, als würde die Eintracht drinnen bleiben, wenn ich es gerade die Tabelle...
Ja, ist noch alles offen.
Es ist noch alles offen, jetzt nicht sagen.
Aber ich glaube auch nicht, dass Hoffmann Lust hat, wieder auf Schalke zu kommen, weil er hat eben gemerkt, dass es da doch ja jetzt in dem halben Jahr, dass es keine gute Entscheidung für ihn war, warum auch immer. Und wenn es mit Braunschweig nicht klappt, könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich auch anderweitig irgendwo umsieht.
Die Option gibt es natürlich auch, da bin ich definitiv bei dir. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nochmal wirklich in eine neue Saison auf Schalke geht und nochmal einen neuen Angriff starten sollte auf die Nummer 1, weil dafür war dieses halbe Jahr, wenn ich ehrlich bin, ich glaube im Nachgang auch für beide Seiten so ein bisschen einfach irgendwo auch ein Missverständnis und ich glaube nicht, dass man auf dieser Basis dann nochmal wirklich was aufbauen kann oder was aufbauen möchte. Dann würde ich sagen, wir machen das Spiel langsam zu. Nur noch eine Szene, über die ich mit dir gerne sprechen würde. Und das ist die Szene, wo Tobias Mohr und Derry John Merkin an der Seitenlinie sich warm machen. Und es da ein wenig eine kleine Auseinandersetzung mit einem Ulmer Spieler, mir ist gerade entfallen, wie derjenige hieß, gab wegen eines Hütchens, was da stand, was der Ulmer Spieler dann weggeschmissen hatte. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer von den beiden, Mohr oder Merkin, das wieder dahingestellt hatte und dann irgendwann der Schiedsrichter dazugekommen ist. Da war ja teilweise gefühlt wirklich mehr Action und mehr Feuer drin, als während des gesamten Spiels.
Ja, aber ist so ein bisschen Kindergartenniveau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Ulmer Spieler eben sich dadurch gestört hat, weil er wollte ja den Freistoß schießen und dass man ihn dann versucht, damit aus dem Konzept zu bringen, ist auch nicht gerade fair. Ne? Aber vom Profifußball und Fairness, das sind ja auch zwei Dinge, die oft nicht zusammenpassen. Und ja, was soll ich dazu sagen?
Das ist richtig. Ich weiß gerade auch nicht, worum es innerlich geht, aber der Benni aus Gelsenkirchen hat noch eine Sprachnachricht geschickt. Da würde ich sagen, hören wir noch mal kurz rein und dann gehen wir quasi einen Schritt weiter zu dem, was jetzt in der jüngeren Vergangenheit passiert ist.
Ja, hi, der Benni aus Gelsenkirchen mal wieder. Ich glaube, zum Spiel brauchen wir nicht viel zu sagen. Das Spiel war grottig. Ich war mit meinem Sohn da gewesen. Wir haben uns zumindest über die zwei Tore gefreut. Der Rest war zum Abgewöhnen. Deswegen kümmern wir uns mal um die wichtigen Dinge. Drei Punkte sind natürlich wichtig in dem Fall, das ist klar. Aber ich glaube, jetzt kann man auch so langsam für die neue Saison planen. Da gibt es ja mehrere neue Personalien und eine, ja, vielleicht noch offene Personalie, wo man nicht so weiß, wie man damit jetzt weitermacht. Zunächst einmal zum Frank Baumann. Ich glaube, das ist eine sehr gute Wahl. Ich glaube, der wird mit seiner Ruhe, seiner Empathie und seiner Teamfähigkeit nach allem, was man hört, da in Ruhe was aufbauen, ist kein Hau drauf oder Hans Dampf in allen Gassen. Ich glaube, das tut uns gut auf dieser Position. Ich finde auch gut, dass sie mit Juri Müller weitermachen wollen, wie auch immer, in welcher Konstellation, und dass sich dann Ben Manga auch wirklich nur auf Scouting konzentrieren kann. Wie seht ihr das? Und zweite Personalie ist Timo Becker. Freut mich sehr, dass er wieder zurückkommt. Kann, glaube ich, hinten tatsächlich eine Stütze werden. Ist natürlich total mit Schalke infiziert. War, glaube ich, Vizekapitän bei Holstein Kiel und kann uns nur weiterhelfen, weil wir solche Typen definitiv brauchen werden. Da ist ja auch noch ein Düsseldorfer Hofmann im Gespräch, der uns, glaube ich, auch weiterhelfen kann. Dann kommen wir aber zum Schluss zum Trainer, zu Kees van Wonderen. Ich habe meine Meinung zu Kees van Wonderen. Ich finde, der macht das den Umständen entsprechend gut, hat, glaube ich, auch einen guten Punkteschnitt. Die Spieler an sich haben sich zurückentwickelt, leider Gottes. Wie seht ihr das? Würdet ihr mit Kees weitermachen, um nachhaltig was aufzubauen? Oder sagt ihr, Cut jetzt im Sommer und neuer Trainer? Danke, Ende, bis dann.
Ja, danke dir, lieber Benny. Ich würde zwei Punkte rausgreifen und die so ein bisschen miteinander kombinieren. Nämlich einmal Frank Baumann und sollte man mit Kees van Wonderen weitermachen, ja oder nein? Und ich glaube, das wird sehr, sehr viel von dem abhängen, was jetzt Frank Baumann für erste Eindrücke von Schalke 04 gewinnen wird. Ist zumindest mein persönliches Bauchgefühl an der ganzen Geschichte.
Ja, ich fange mal an mit Baumann eben, da würde ich sagen, dass das auch eine gute Wahl ist, da stimme ich voll zu. Man muss auch Schalke loben in dieser Hinsicht, weil dieser Name ja überhaupt nicht auf keiner Liste irgendeines Journalisten stand. Und dass Schalke mal so eine wichtige Personalie auch lange geheim halten konnte, ist ungewöhnlich, aber in diesem Fall sehr, sehr gut. Entschuldigung, ich habe mit jemandem aus Bremen gesprochen und der sagte mir, das sei die beste Schalker Personalentscheidung der letzten 10 Jahre gewesen. Und das sagt ja schon viel aus. Baumann war in Bremen wirklich so eine Art Legende, auch wenn er jetzt vom Typ her sehr zurückhaltend ist. Und er kennt natürlich die Bundesliga aus dem FF. Hat prominente Ratgeber gehabt bei Werder, wie zum Beispiel Klaus Allofs. Und ja, er bringt sehr, sehr viel mit. Mein Kollege Norbert Neubaum hat ja auch geschrieben, dieses Unaufgeregte, das Baumann ausstrahlt, das könnte Schalke sehr, sehr gut tun. Nur man muss ihn natürlich dann auch ein bisschen Zeit einräumen und man muss auch auf seine Ideen dann auch eingehen, was er will und so. Und von daher halte ich das wirklich für eine gute Lösung. Es war eine sehr überraschende Lösung, weil man sich Baumann jetzt eigentlich gar nicht im Schalke-Kosmos vorstellen kann, eben weil er ja größtenteils in seiner Karriere nur Werder kennt. Und Werder ist eben, was die Unruhe rund um den Verein angeht, eben ein ganz anderes Kaliber als Schalke. Da geht es ruhiger zu. Und von daher bin ich jetzt gespannt, wie er mit dieser neuen Situation klarkommt. Ich gehe aber davon aus, dass er so intelligent gewesen ist, sich viele Informationen eingeholt hat, denn sonst wäre dieses Risiko ja jetzt auch nicht eingegangen, jetzt mal was völlig Neues zu machen. Wollte ja auch eigentlich, oder die Bremer wollten, dass er weitermacht in Werder. Das war ja deshalb so, dass er sich ausgepowert gefühlt hat und er wollte mal eine Auszeit haben. Aber dass diese Auszeit jetzt beendet wird und es jetzt nach Richtung Gelsenkirchen geht, damit hätte wohl kaum jemand gerechnet.
Vielleicht aber auch einer der Gründe, du hast es angesprochen, Frank Baumann irgendwie so bei niemandem wirklich auf der Liste gewesen. Vielleicht das aber auch einer der Gründe, dass er sich lange Zeit gelassen hat, um zu sagen, ich mach's oder ich mach's nicht, weil er halt erstmal gucken wollte, habe ich die Energie, und ich gehe auch davon aus, dass er sich vorher viel angehört haben wird, wie hier so die Stimmung ist, wie das ganze Umfeld hier auch ist
Genau.
und wie der ganze Verein auch aufgebaut ist.
Genau.
Man muss zu Frank Baumann sagen, er ist mit Werder Bremen damals abgestiegen in die zweite Liga, hat aber auch, glaube ich, ganz gute Anteile daran, dass der direkte Wiederaufstieg und ja auch eigentlich eine direkte schon Stabilisierung, würde ich es jetzt mal nennen, in der ersten Bundesliga wieder vorgenommen wurde. Ich habe mal was rausgesucht, und zwar ein paar Top- und ein paar Flop-Transfers von Frank Baumann in seiner Zeit bei Werder Bremen.
Ja.
Frank Baumann unter anderem 2017 für 2 Millionen Thomas Delaney geholt, dann für 20 Millionen an Borussia Dortmund weitergegeben. Er hat damals Marvin Ducksch für knapp 4 Millionen geholt, der ja auch einen sehr, sehr großen Anteil an dem Wiederaufstieg damals mit Niklas Füllkrug zusammen hatte. Den hat er übrigens auch geholt, Niklas Füllkrug, der dann, ich glaube, er hat ihn für 6,5 Millionen Euro von Hannover geholt. Genau, er ist dann zum Nationalspieler geworden und ist dann für 14 Millionen Euro zum BVB gegangen. Serge Gnabry fiel auch noch in die Amtszeit von Frank Baumann und ist dann für nur 8 Millionen Euro zu den Bayern gegangen. Hat er sich da dann auch sehr, sehr gut entwickelt. Wenn man jetzt mal schaut, wen hat er noch so geholt, also jetzt mal auf die Flop-Seite betrachtet, da sind Namen bei, wie beispielsweise ein Robert Bauer, 2,5 Millionen Euro damals von Ingolstadt gekommen, ist dann ablösefrei nach Russland gewechselt. Oliver Burke ist noch ein Name, denn er hat ganz stark damals angefangen und stark nachgelassen, so schreibt es hier zumindest das Werder-Fanportal. Also es sind natürlich irgendwo auch ein paar Flop, paar Top-Transfers dabei, aber ich glaube, das ist ja auch normal. Also das wäre ja auch irgendwo utopisch zu denken, dass jeder Transfer quasi
Nein, sitzt. Das ist richtig, ja.
Das ist, glaube ich, was, wo man sagen kann, das ist quasi nicht möglich. Aber ich glaube, wenn man sich das so anschaut, sind da schon einige sehr, sehr gute Namen bei, was ja auch so ein bisschen in Schalkes Strategie passt, Leute zu kaufen, Marktwert zu steigern, zu verkaufen. Das ist ja immer noch eine gewisse Strategie, die man fährt. Und deswegen würde ich sagen, Frank Baumann ist durchaus eine Wahl, wo ich sage, da kann ich mit leben. Kann aber auch verstehen, dass sie jetzt bei einigen Schalke-Fans jetzt nicht die Riesen Euphorie auslöst, weil man wahrscheinlich gehofft hat, dass vielleicht ein paar andere Namen, die ja dann auch irgendwann mal publik geworden sind, gekommen wären, aber ich glaube, Frank Baumann ist schon eine durchaus solide Lösung dafür.
Auf jeden Fall, denn ein entscheidender Punkt ist doch auch, und den hat ja auch Freddy Bobic beispielsweise benannt, warum er nicht nach Schalke geht, du musst ja dich vergegenwärtigen, wie die finanziellen Verhältnisse sind. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und deshalb, dass Schalke jetzt kein Top-Manager, sag ich mal, Kaliber, weiß ich nicht, aus der Bundesliga, Markus Krösche oder selbst der Bolt, die haben ja alle ihren Preis.
Ja.
Und auch bei den Sportdirektoren oder Managern sind ja die Preise in den letzten Jahren und die Verdienste enorm gestiegen. Und deshalb, solche Leute kann sich Schalke in finanzieller Hinsicht schon gar nicht leisten. Und wenn die dann hören, wie Bobic das ja formuliert hat, dass man nur wenig Geld zur Verfügung hat, das schreckt ja dann auch schon wieder viele ab. Und insofern ist Baumann schon, wenn man das mit den finanziellen Möglichkeiten in Beziehung setzt, ist das schon eigentlich dann eine sehr, sehr gute Wahl. Und ich bin überrascht eigentlich immer noch, dass man ihn dann auch bekommen hat. Also von daher halte ich von dieser Lösung eigentlich viel. Und jetzt muss man eben sehen, und das wird ja jetzt ganz entscheidend sein, das ist ja jetzt noch nicht vom Verein kommuniziert, aber es gibt ja schon gewisse Hinweise, wie es laufen soll, dann in der Zusammenarbeit in diesem Dreieck. Baumann als Sportvorstand ganz oben, dann gehe ich mal von aus, Juri Mölder Sportdirektor und dann eben Ben Manga Kaderplaner, wie diese drei miteinander harmonieren. Wie die Aufgaben genau definiert sind, das hat ja Juri Mölder auch explizit gesagt nach dem Spiel gegen Ulm, dass für ihn das Wichtigste ist jetzt auch, wer macht was, dass das alles genau geklärt ist. Und da muss man eben sehen, wie sich das entwickelt. Meine Prognose ist, dass Frank Baumann, weil er so ohnehin ein zurückhaltender Typ ist, dass er sich aus dem Tagesgeschäft heraushält, dass er lieber im Hintergrund arbeiten wird, die großen Linien festzurrt, dass dann Juri Mölder primär auch für den Bereich Kommunikation zuständig sein wird, weil er das ja auch sehr, sehr gut beherrscht und kann und von den Journalisten geschätzt wird. Und dass Ben Manga dann eben seine Kernkompetenz im Scouting-Bereich sehen wird und dass dann er auch nicht so oft an die Öffentlichkeit gehen wird. So vermute ich mal, wird es aussehen, und ich gehe davon aus, dass jetzt auch die Personalie Baumann dann auch zeitnah vom Verein kommuniziert wird und dass man dann auch noch mehr Klarheit bekommen wird.
Das ist ja jetzt schon auffällig, seit Juri Müller da ist, dass er eigentlich derjenige ist, der Sachen an die Öffentlichkeit bringt oder trägt und weniger Ben Manga. Ich finde, das sieht man jetzt schon.
Ja, ja, das ist richtig.
Ich höre bei dir auch raus, dass du durchaus nicht abgeneigt wärst, wenn man mit Juri Müller in irgendeiner Art und Weise weitermachen würde.
Nee, ich habe ja nichts gegen ihn, aber ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss ja auch andererseits sehen, und das ist dann natürlich auch wieder ein kritischer Punkt. Das ist ja ein Personal jetzt dann Etat in der sportlichen Leitung, wenn du drei solche Alpha-Tiere hast, in Anführungsstrichen, und Schalke ist, wenn man jetzt mal knallhart sagt, ein mittelmäßiger Zweitligist, braucht man so viel Personal? Diese Frage muss man ja stellen. Und da wundere ich mich, dass offensichtlich doch noch so viel Geld da ist, um das wohl alles schultern zu können. Man kann ja dann auch die Frage stellen, wäre es nicht sinnvoller, auf eine dieser drei Personen zu verzichten und dann lieber das übrig gebliebene Geld in den Kader zu investieren. Aber offensichtlich ist die Meinung eine andere im Aufsichtsrat. Und ich gehe fest davon aus, weil Juri hat sich ja sehr offensiv geäußert, dass er dann auch einen neuen Vertrag bekommen wird. Also ich hätte es jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass Juri eher Schluss machen würde, weil er ja auch noch beim Fernsehen sehr, sehr stark engagiert ist. Und er ist in den Niederlanden ja eine richtig große Nummer in Sachen Fernsehen. Er macht diese Sache ja auch schon seit 2002. Aber er sagte mir nach dem Spiel gegen Ulm, dass die Fernsehleute da keine Probleme sehen, dass sie sich im Gegenteil für ihn freuen, wenn er auf Schalke weiter arbeiten würde. Es muss jetzt noch geklärt werden. Wahrscheinlich wird er dann sein Fernsehengagement vielleicht ein klein bisschen reduzieren. Aber es scheint wohl alles zu klappen. Und insofern deutet alles darauf hin, dass diese drei Personen dann eben jetzt für die Kaderzusammenstellung und für die Außendarstellung dann zuständig sein werden.
Den Punkt, den du gerade angesprochen hast, von wegen, man könnte das Etat ja auch in die Mannschaft stecken, ist ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen, von wegen, man wollte ja eigentlich mal Personalstrukturen verschlanken, und das spricht oder entspricht dem ja dann auch nicht so ganz, wenn man sich
Leute in der Ebene leistet. Das meine ich damit. Es war jetzt auch ein Zickzackkurs. Erst hieß es, wir brauchen dann nur keinen Sportvorstand. Jetzt braucht man auf einmal wieder doch einen. Das hat ja Schalke auch wieder ein bisschen an Glaubwürdigkeit gekostet, wenn man einmal so, dann noch eine Agentur einzuschalten, um jetzt bei der Findung eines Sportvorstandes. Axel Hefer sagt zwar, das sei üblich, aber wenn man genug Kompetenz hätte, dann hätte man das auch ohne diese Agentur regeln können, weil die kostet ja auch wieder Geld. Und insofern, sage ich mal, ist das schon dann alles nicht so gut gelaufen. Aber jetzt warten wir mal ab, wie sich das in Zukunft gestaltet.
Ja, jetzt würde ich den Michael aus Heiter noch mal einspielen, der ja zu diesem Thema auch noch was loswerden wollte.
Ja, Glück auf, René, Michael aus Haltern am See hier. Ja, ich will heute gar nicht viel über das schmeichelhafte 2:1 gegen Ulm sprechen. Die Leistung ist ja gleichbleibend schlecht in den letzten Wochen. Will eher auf das Thema Sportverstand und neuer Spieler Baumann-Becker eingehen. Frank Baumann, denke ich, ist ein guter Fachmann, der hoffentlich Schalke nach vorne bringt. Wobei man ja immer noch sagen muss, es sind ja viele Fachleute schon auf Schalke gewesen, die dann irgendwie gescheitert sind. Daher hoffe ich mir so einen Schulterschluss bei allen im Verein, dass man gemeinsam an einen Strang zieht, dass man da die Querelen, die eventuell entstehen könnten durch, was weiß ich, durch die ganzen Personalien, die da sind, ausblenden. Und alle nach vorne blicken mit dem Ziel, doch irgendwann mal wieder in die erste Liga aufzusteigen. Mit Becker, denke ich mir, haben wir einen guten Spieler verpflichtet, der sehr flexibel in der Abwehr ist und auch da die Mannschaft nach vorne bringen kann. Ich hoffe natürlich dann auch dadurch, dass bei einigen Spielern, die mit dem Gedanken dabei sind, nach Schalke zu wechseln, dass das vielleicht irgendwie eine Signalwirkung hat. Ja. Dass da vielleicht doch noch 5, 6 Leute kommen, die ja, mehr als ein Top-Niveau in der zweiten Bundesliga haben, was wir wirklich brauchen. Das hat man heute wieder gesehen. Ich will ja auch gar nicht auf die einzelnen Spieler eingehen. Denk dann nur an den rechten Verteidiger, der heute da gespielt hat. Ja, also, schönen Sonntag noch. Schönen Podcast. Bis dann. Tschüss.
Ja, ich habe noch den Christopher aus Mahl, der hat auch noch was zum Thema Frank Baumann geschrieben. Er hat gesagt, zum Thema Sportvorstand, ja, mich hat das auch überrascht mit Frank Baumann, hatte ich nicht auf dem Zettel, aber man sollte ihm eine Chance geben. Vielleicht hilft das ja was, dass er schon eine ruhige Art hat und kein Sprücheklopper ist und seine Arbeit in Bremen wurde meiner Meinung nach zu hart kritisiert. Bremen spielt Bundesliga, wir kriechen im Mittelfeld der zweiten Liga rum, lass ihn mal arbeiten. Das ist, glaube ich, was, worauf wir uns auch soweit einigen können. Dann lass uns doch zu einer Personalie kommen, die auch neu ist, die aber quasi schon vom Vereinsseite aus kommuniziert und bestätigt wurde, nämlich der Rückkehrer Timo Becker mit Schalke damals in der zweiten Liga, nach dem ersten Abstieg gespielt, dann nach Hansa Rostock verliehen worden, dann zur Aufstiegsfeier wieder zurückgekommen, da auch, glaube ich, ordentlich abgefeiert und sehr, sehr beliebt bei sehr, sehr vielen Schalke-Fans. Hab hier auch einige Nachrichten von Leuten, die geschrieben haben, dass sie das mit Becker sehr, sehr gut finden. Hab jetzt hier gerade gar nicht alle offen. Hier der Tim aus Witten zum Beispiel geschrieben, schön, dass Becker zurückkommt. Wir haben ja gerade auch schon ein Audio dazu gehört. Ich glaube, ich frage dich erstmal, bevor ich was dazu sage, was hältst du davon, dass man Timo Becker jetzt ablösefrei aus Kiel zur neuen Saison zurückholt?
Ja, andererseits kommt sowas bei den Fans immer gut an, wenn jemand, der wirklich Schalke-Fan auch ist, und das ist er ja, und da gibt es ja keine zwei Meinungen, wenn so jemand zurückkommt, dem stimme ich ja auch zu, aber andererseits entscheidend ist seine Qualitäten und wenn er die auf den Platz bringt, er hat sich auch gut weiterentwickelt, dann kann er eine Verstärkung sein, auf jeden Fall für die Abwehr. Er kann ja auch Innenverteidiger spielen oder auch Außenverteidiger, vielleicht sogar defensives Mittelfeld, er ist flexibel einsetzbar. Das war bestimmt ein Faktor, warum Ben Manga ihn dann geholt hat oder auf dem Schirm hat. Dann der zweite Faktor, wesentlich ablösefrei, dass er dann eben noch so mit Haut und Haaren an Schalke hängt, ist der dritte Punkt. Was mir ein bisschen auf die Nerven geht, sage ich aber auch ganz ehrlich, der Hype jetzt, er wird ja schon fast so als neuer sportlicher Heilsbringer dann empfangen, das geht mir schon wieder ein bisschen zu weit, also so stark sehe ich ihn auch wieder nicht. Und ob er dann wirklich auch ein Führungsspieler ist, wird sich auch erst zeigen. Also ich habe ihn während seiner Schalke-Zeit jetzt nicht so als Lautsprecher kennengelernt, der dann auch mal seine Mannschaftskameraden zur Ordnung ruft oder Sprüche raushaut. Er ist auch eher ein ruhiger und stillerer Typ. Und von daher finde ich das jetzt ein bisschen übertrieben, wenn man da bei Social Media dann so mit Uhrzeit, wann er auf der Geschäftsstelle eintrifft. Also das hat man früher bei Huntelaar oder Raul oder gemacht, aber das ist mir schon wieder ein bisschen too much, aber so ist unsere heutige Zeit. Ja, warten wir mal ab, aber grundsätzlich ist das ein Transfer, den man begrüßen kann.
Immerhin, ja, Vizekapitän bei Holstein Kiel, jetzt in der aktuellen Saison oder in der vergangenen Saison gewesen. Deswegen Das wird man ja meistens auch nicht ohne Grund. Also wahrscheinlich wird das schon auch in der Personalität eine gewisse Entwicklung stattgefunden haben. Ich denke auch, für eine Zweitligamannschaft ist er durchaus jemand, also zumindest wenn ich den aktuellen Schalke-Kader sehe, der dem Kader definitiv weiterhelfen kann. Ja. Gerade weil man ja jetzt auch kommuniziert hat, dass es zum Beispiel mit einem Martin Kaminski nicht weitergehen soll. Man weiß nicht, was mit Taylan Bulut im Sommer ist. Also meine persönliche Meinung ist, der ist weg. Du ja, siehst es ähnlich.
Nee, das weiß ich. Der ist weg. Also, also alles andere ist für mich ausgeschlossen.
Also ich
rechne. Aber allein schon aus finanziellen Gründen. Deswegen, weil Schalke muss und das wird auch so kommen. Und das ist natürlich auch dann rechts eine Baustelle, wenn man jetzt den Vertreter von Bulut am Sonntag gesehen hat. Die rechte Außenbahn ist natürlich dann nicht gut besetzt. Aydin ist ja auch weg. Der Vertrag wird ja auch nicht verlängert. Und von daher, nein, aber Bulut, da braucht sich niemand Hoffnung machen. Das sage ich ganz deutlich. Der wird den Verein verlassen.
Ja, und dann, wie du schon sagst, dann hat man da rechts eine Baustelle. Das würde ja in das Profil von Timo Becker passen. Innenverteidigung ebenfalls. Ja. Zentrale auf der 6 könnte ich ihn mir auch vorstellen, wobei ich glaube, dass wenn die Probleme eher in der Innenverteidigung oder rechts wahrscheinlich, oder dass ich vermute, dass es am realistischsten, dass man ihn dort in Einsatzzeiten sehen wird, hat bis 2029 unterschrieben, also auch.
Ja, es ist natürlich ein Vertrauens, ist natürlich ein großer Vertrauensvorschuss, und ich schätze mal, da Schalke nicht so viel Geld hat, ist er vielleicht mit ein bisschen weniger Geld zufrieden gewesen, und dadurch wird das dann kompensiert durch die Vertragslaufzeit. Und das ist ja dann für beide Seiten dann eine Win-Win-Situation, wenn du so einen Spieler kriegen kannst, obwohl du nicht so viele, nicht so große finanzielle Mittel hast, dann machst du ihm den Wechsel eben schmackhaft, indem du die Laufzeit eben anpasst.
Auf jeden Fall. Deswegen, ich bin da mal sehr, sehr gespannt, wie er Schalke nächste Saison dann helfen kann, wo er dann auch hauptsächlich zum Einsatz kommen wird, wer da vielleicht dann auch noch kommt. Also die Baustellen sind ja durchaus da, was man dann daraus macht.
Also ein Timo Becker reicht nicht, um in der zweiten Liga jetzt eine bessere Saison zu spielen.
Ja,
also,
das meine ich damit.
Nur die alles entscheidende Frage ist eben für mich, wie viel Geld steht überhaupt zur Verfügung, um den Kader zu verstärken? Das ist ja die Kardinalfrage. An der hängt alles ab. Und ich gehe auch von aus, dass Süller dann den Verein verlassen wird. Aber ich glaube auch nicht, wenn du an mehrere Millionen dann hast durch die Einnahmen von Süller und Bulut, dann wirst du auch nicht das ganze Geld wieder reinvestieren können. Und du brauchst ja auch was wieder für den Schuldenabbau.
Ja.
Und wir haben ja jetzt durch die letzte Bilanz eindrücklich vor Augen geführt, wie eng das war, um diesen Punktabzug dann auch den Drohenden zu vermeiden. Und diese missliche finanzielle Situation, die wird ja Schalke noch, wenn nicht irgendein Scheich kommt, noch viele Jahre begleiten. Und deshalb, das ist das Wichtigste, wie man mit wenig Geld innovative Transfers tätigt, damit Schalke dann sportlich besser dastehen wird.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass man da vielleicht sich gerade zusätzlich zu wahrscheinlich einigen jungen Spielern, die vermutlich wieder kommen werden, einfach weil es zu Ben Manga passt, wahrscheinlich man sich auch viel auf dem Markt der Ablösefreien eventuell diesen Sommer begeben könnte. Um dann,
muss er.
Ja, deswegen, weil halt die Mittel gar nicht anders zur Verfügung stehen.
Ja.
Und man ehrlicherweise ja auch gesehen hat, dass die vielen jungen Spieler, die geholt worden sind, auch alle nicht wirklich sonderlich eingeschlagen haben.
So ist es.
Deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, auch auf ein paar mehr Leute zu setzen, die schon eine gewisse Erfahrung haben, aber halt dann vertragslos im Sommer sind, die man dann meistens ja auch für relativ günstiges Geld dann auch noch nach Gelsenkirchen begeben könnte. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt einen harten Cut irgendwo, zumindest vom Aktivsportlichen auf das Passivsportliche. Und zwar kam dann Ende der letzten Woche raus, dass es eine neue Rolle für einen suspendierten Schalker-Spieler geben soll, nämlich Dominik Drexler. Steig du gerne mal ein, in der Zeit suche ich hier nämlich was raus, was ich dann gleich vorlesen werde.
Ja, ich habe den Dominik zufällig, als ich auf dem Weg zum Training war, habe ich ihn getroffen, weil er mir da entgegenkam. Er musste ja immer alleine trainieren. Und da habe ich ihn so gefragt, wie es aussieht. Und da sagte er mir ganz offen, dass er davon ausgeht und seine Lebensplanung sieht nichts anderes vor, dass er weiter für Schalke anarbeitet. Und ja, dann habe ich das mal so zur Kenntnis genommen. Und jetzt ist jetzt eben wirklich der Fall. Und ja, Matthias Tillmann wurde ja zitiert, dass die Irritation und mit der Suspendierung, das ist wohl alles ad acta gelegt. Und ja, er wird jetzt Co-Trainer bei der B-Jugend. So war auch seine Lebensplanung, als er schon bei Schalke aufschlug, hatte ich mal ein Interview mit ihm und da hat er mir das alles schon erzählt, dass er eben noch ein paar Jahre spielen will und dass dann seine Planung klar ist, Trainer zu werden. Er hat ja auch schon einige Scheine gemacht und genau das ist jetzt passiert und genau das setzt er so um. Und er denkt auch wie ein Trainer schon, als Spieler hat er wie ein Trainer gedacht und ich traue ihm das auch durchaus zu, dass er sowas einschlagen kann, weil er gehört zu den Fußballern, die durchaus über den Tellerrand gucken. Er hat sich schon als Spieler immer in der Sommerpause und in der Winterpause damit beschäftigt, welche Spieler kommen jetzt zu meinem Verein, wen könnten wir holen, wer ist gut, wer ist schlecht. Also er beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Fußball und insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass das eine gute Sache ist. Es zeigt aber auch, dass bei der Vertragsverlängerung mit diesem Anschlussvertrag, dass er da offensichtlich die besseren Karten hat. Denn es ist ja ungewöhnlich, wenn du mit einem Spieler Stress hast, ihn jetzt so lange suspendiert hast und jetzt beendet er seine Karriere und er bleibt dann im Verein. Das ist natürlich eigentlich, ich kann mich jetzt ad hoc an keinen vergleichbaren Fall erinnern. Und das zeigt ja wohl auch, Schalke wird ja die Verträge geprüft haben. Auch diesen Anschlussvertrag, er ist wohl juristisch auch in einer viel, viel besseren Position. Und Schalke ist meine Vermutung, hätte sich jetzt, wenn sie sich hätten trennen wollen, hätten sie wieder viel Geld wahrscheinlich bezahlen müssen. Und das kann sich Schalke gar nicht leisten. Und das ist natürlich dann, insofern wirft das schon wieder kein gutes Licht auf Schalke, wenn man so verhandelt, dass Drexler dann jetzt eben in einer viel besseren Verhandlungsposition ist. Generell muss ich sagen, dass mir sowieso diese Vertragsverlängerung ein Rätsel ist, warum man das damals schon so früh gemacht hat. Es gab ja überhaupt keinen Grund dazu in meinen Augen. Aber diese Frage kann eigentlich nur Peter Knebel beantworten, weil der hat das ja noch eingestielt mit diesem Vertragsverlängerung, mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung plus Anschlussvertrag. Für einen Spieler, der ja schon die 30 weit überschritten hat, das bleibt mir rätselhaft. Aber vielleicht hört ja Peter Knebel diesen Podcast und kann mich dann anrufen und mir sagen, warum er sich genötigt gefühlt hat, damals schon zu so einem frühen Zeitpunkt Dominik Drexler diese Vertragsverlängerung anzubieten. Wobei das jetzt nicht so klingen soll, dass ich was gegen Drexler habe, im Gegenteil. Aber der Zeitpunkt kommt mir spanisch vor.
Ja, stimme ich dir zu. Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich tatsächlich dann das auch so wahrnehmen musste. Ich gehe nicht davon aus, dass das zwingend gewollt war, aber dass man das so machen musste, weil man sich eine Abfindung oder eine Auszahlung wahrscheinlich auch finanziell nicht hätte leisten können.
Ja.
An der Stelle der Verweis, nachdem das herausgekommen ist, oder was heißt also, nachdem es kommuniziert wurde, dass Dominik Drexler Co-Trainer der B-Jugend wird, gab es in unserer WhatsApp-Gruppe, die der Sascha mit seiner Frau gegründet hat, eine Umfrage und darum ging es, ob Dominik Drexler Schalke 04 auf dem Platz fehlen würde. Und von den 41 Leuten, die in der Gruppe Mitglied sind, waren sich drei Viertel einig, dass sie ihn nicht vermissen. Ein Viertel hätte ihn gerne nochmal auf dem Platz gesehen, also als Spieler auf dem Platz gesehen. Ich denke, ihn als Spieler auf dem Platz nochmal zurückzusehen, das wäre, glaube ich, keine gute Idee gewesen, einfach nur, weil er ja auch super, super lange nicht wirklich im Mannschaftstraining oder irgendwas im
Ja.
Training involviert
Er
war.
hatte ja auch schon vorher, und deshalb war mir ja diese Vertragsverlängerung da, er hatte ja vorher auch meistens nur noch Kurzeinsätze, war öfter verletzt, da kann er alles nichts für. Aber man hat ja schon gemerkt, er wäre dauerhaft keine sportliche Verstärkung mehr gewesen. Und Trotzdem vermisst man ihn schon ein bisschen, sage ich mal, weil er eine hohe Spielintelligenz mitbringt. Er kann ein Spiel lesen und er hat ja noch vor seiner Suspendierung bei seinen Kurzeinsätzen immer mal wieder Spiele gehabt, wo er der entscheidende Mann gewesen ist. Von daher ist es schon schade, aber irgendwann spielt der Körper dann auch nicht mal mit und von daher, dass er jetzt seine Karriere beendet, finde ich schon völlig richtig.
Ja, denke auch, dass das die logische Konsequenz dann irgendwo daraus war, dass jetzt dieses Karriereende folgt, weil wie gesagt, er war ja auch immer einer, der durchaus laut auf dem Platz war, sowas wünschen sich ja einige auch aktuell in der Mannschaft, aber wie gesagt, das wäre sportlich, sich da nochmal ranzukämpfen, wäre eigentlich utopisch und das macht dann auch, finde ich, keinen Sinn, dass man das wirklich nochmal
in Angriff nimmt.
Ja, genau. Jetzt ist es quasi ja aber dann irgendwo auch hoffentlich dann das Ende dieser Geschichte, dieser Causa, wie auch immer man das nennen will. Es war ja schon ein ziemliches Hin und Her und niemand wusste irgendwie so recht.
Ja, es war ja bizarr immer, wenn ich beim Training zugeguckt habe bei den Profis und nebenan ist Dominik Drexler mit einem Athletiktrainer alleine gelaufen. Also das ist ja alles, und das ging jetzt über Monate, ne?
Ja.
Das ist alles schon sehr, sehr bizarr gewesen. Wobei ich sagen muss, wenn man vor Drexler steht, also der ist austrainiert bis zum Letzten, also bisschen polemisch formuliert würde ich sagen, also dass einer der am austrainiertesten Schalker, wenn ich den mit dem aktuellen Kader vergleiche, da sieht er körperlich aus, als würde er jederzeit mithalten können. Ja, also er ist noch topfit.
Apropos, weil ich gerade ja unsere WhatsApp-Gruppe zitiert habe, der Link, um dieser Gruppe beizutreten, der ist in unseren Shownotes, also wenn ihr da Interesse habt, dann schaut da gerne rein. Auch wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und auch zum Beispiel per Sprachnachricht euch hier einklinken wollt, die Nummer dafür ist die 0160 9034 7628. Und wenn ich jetzt gerade schon so ein bisschen in diesem leichten Werbeblock bin, kann ich ja noch ein wenig darin weitergehen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne in den sozialen Netzwerken folgen. Zum Beispiel auf Instagram schalke-news-mhb oder unsere Berichte lesen von der Recklinghäuser Zeitung, der Ruhrnachrichten, halt eurer lokalen Zeitung in dem Falle. Dort gibt es immer noch das Angebot, 1 € für 4 Wochen. Der Link dazu ist ebenfalls in den Shownotes. Ich kann ihn euch aber auch nochmal vorlesen. Das ist der https://recklinghäuser-zeitung.de/schalke-podcast. Dort Podcast aber richtig geschrieben, also mit D statt mit Doppel-T. Dort gibt es vom Frank und vom Norbert meistens sehr, sehr viel Hintergrundgeschichten, die dann hinter so einer Bezahlschranke sind. Die sind tiefer recherchiert, da ist auch teilweise meine eigene Meinung mit bei. Kann ich nur empfehlen, das mal für 1 € für 4 Wochen zu testen. Danach kostet es, meine ich, 3,99 € in der Woche und ist also dann wöchentlich auch kündbar. Deswegen da warme Empfehlung von mir, da mal reinzuschauen. Dann natürlich unser Willi, der hier vorne steht, unser Flugschwein. Ich weiß gar nicht, Frank, kennst du den schon, den Willi?
Nein.
Ja, das ist unser Flugschwein, das dort jedes Mal, wenn jemand flucht, heute hat niemand geflucht, kann man 1 € oder tut man 1 € da rein, okay. Und das Ganze wird dann an eine Gelsenkirchener, also an Warm durch die Nacht in Gelsenkirchen, das Projekt kennst du ja wahrscheinlich,
ja, ja.
Gespendet.
Mike Büskens.
Ja, der René hat schon fleißig gespendet, der flucht ab und zu des Öfteren mal, hat da glaube ich schon so, weiß ich nicht, an die 20 € wahrscheinlich schon rein investiert und auch von euch kommen immer wieder fleißig Spenden rein. René hat mir jetzt keine Info gegeben, ob irgendjemand was Großes gespendet hat, aber es haben auch schon sehr, sehr viele Leute 19,04 € einfach so gespendet.
Ja,
sodass da, glaube ich, aktuell, also Stand letzte Woche waren wir, glaube ich, bei so ungefähr zusammen mit dem, was schon im Schwein drin ist und das, was per PayPal gekommen ist von euch, so bei 160, 170 Euro. Deswegen, wenn ihr dort etwas Gutes tun wollt, den Link dafür für die Flugkasse gibt es auch in den Shownotes. Und dann lass uns inhaltlich noch weitermachen. Wobei, so viel haben wir ja gar nicht mehr auf der Agenda. Ich würde den einen Punkt aus der Sprachnachricht, ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, aufgreifen mit der Verpflichtung von Frank Baumann. Ob man in dem Zuge dann auch mit Kees van Wonderen weitermachen sollte, ja oder nein. Und wie gesagt, ich glaube, das muss sich jetzt in den Wochen die neue Führungsetage oder Führungsriege, dieses Dreierkonstrukt, was es ja wahrscheinlich wird, anschauen und dann bewerten. Und dann sollte man aber auch, glaube ich, nicht ganz so lange warten im Sommer und sich dann relativ früh entscheiden, ja oder nein. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, das ist völlig richtig. Ich orientiere mich immer an dem, was die oberste Leitung da gesagt hat. Und Axel Hefer und Co., die haben ja betont, dass es nicht nur auf die Ergebnisse ankommen würde bei der Bewertung der Trainerarbeit, sondern auch, ob die Mannschaft eine Entwicklung zeigt in die richtige Richtung. Und wenn man jetzt natürlich die letzten Spiele nimmt, dann muss man natürlich ganz klar sagen, es gibt keine Entwicklung nach oben. Die Ergebnisse haben zwar ab und zu gestimmt, aber jetzt war ja auch viel Glück dabei, gerade bei den letzten beiden Spielen jetzt gegen Ulm und in Fürth. Und jetzt kann man, also wenn man das dann zum Maßstab nimmt, dann würde man wohl eher sagen, wir müssen das mit Kees van Wonderen beenden. Andererseits, sage ich mal, wenn man jetzt wieder den Trainer wechselt, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass vor allen Dingen Christina Rühl-Hamers als Finanzchefin wieder Magenschmerzen bekommen würde, weil das natürlich dann wieder ins Geld geht. Dann müsstest du den ganzen Trainerstab oder große Teile müsstest du ja wieder, weil die Verträge ja noch laufen, müsstest du dann wieder Abfindungen zahlen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das kontrovers dann diskutiert werden würde. Wenn jetzt eine Partei sagt, wir müssen einen Neuanfang machen und die Finanzchefin ist anderer Meinung, das könnte dann schon zu ersten Reibungen führen, was das betrifft. Ja. Also eine schwierige Frage.
Ja,
also persönlich schwärmen ja alle, die meisten Journalisten von Kees van Wonderen, weil er einen angenehmen Umgang pflegt, aber man muss natürlich auch einen Trainer danach beurteilen, wie er auf dem Platz agiert, ob er auch mal Maßnahmen trifft, Entscheidungen trifft, die dem Schalker-Spiel dann gut tun. Gegen Fürth ist das ja geglückt durch seine Einwechslung, aber das war ja in dieser Saison auch bisher zu selten. Und ich weiß jetzt auch nicht persönlich, wird ja kaum einer wissen, wie Kees van Wonderen selber tickt. Wenn er gegen Ende der Hinrunde schon mal selbst angeboten hat, er will aufhören, dann zeigt das ja, dass er auch nicht überzeugt davon ist, der richtige Mann am richtigen Platz zu sein. Und das wirkt natürlich, das hängt ihm natürlich auch immer nach. Und es ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen für mich, dass vielleicht sogar Kees van Wonderen am Ende der Saison sagt, hört mal, ich will jetzt doch aufhören, es bringt nichts. Also auch diese, obwohl ich da jetzt keine belastbaren Informationen zu habe, aber auch so eine Überlegung halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen.
Ja, auf jeden Fall. Was man von Wonderen zugutehalten muss, ist, glaube ich, in den letzten 5 Spielen steht er, was die Formkurve angeht, glaube ich, auf Platz 2. Aber du hast es ja selber angesprochen, da ist halt super, super viel Glück bei gewesen.
Ja.
Die letzten 5 Spiele müssten unentschieden gegen Fürth, Sieg gegen Ulm, Niederlage gegen Hannover, Hertha und Münster, glaube ich, sein. Und da waren 4 Siege, 3 Siege zwar mit bei, aber die waren ja alle mehr als glücklich. Also da war ja kein Sieg bei, wo man sagen würde, das war jetzt ein super dominanter Auftritt.
Ja, ja, also von der Tendenz waren die letzten Spiele eigentlich alle nicht so gut, dass man sagen könnte, wir müssen unbedingt mit ihm weitermachen. Ja. Aber wie gesagt, es gibt finanzielle Fesseln und von daher, ja, Jürgen Möller hat gesagt, das wäre kein Thema, da an den Trainerstuhl rumzusägen, aber das ist ja nur eine Meinung von vielen anderen und ich bin gespannt, aber ich denke, Schalke ist klug beraten, dann auch spätestens am letzten Spieltag dann das öffentlich zu kommunizieren, wie es dann weitergeht, weil du kannst ja das jetzt gar nicht leisten, dann das Wochen und Monate ins Land gehen und dass dann so eine Unsicherheit herrscht.
Definitiv, da bin ich vollkommen bei dir. Dann lass uns doch zum Abschluss noch auf das, was jetzt kommt, blicken, nämlich ein Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Jahr in Regensburg, die eine sehr, sehr krachende Niederlage gegen Elversberg hinnehmen mussten. Ich glaube, 6-0 war es am Ende.
Ja. Ja, ist ja sehr undankbar, ist klar. Ja. Alle erwarten jetzt einen Sieg und der muss ja auch kommen. Und durch diese Klatsche in Elversberg, das wissen die Regensburger ja auch, damit können sie die Hoffnung auf den Klassenerhalt begraben. Jetzt ist nur die Frage, wie reagiert dann die Mannschaft darauf? Wenn du weißt, du hast keine Chance mehr, dann kannst du befreit aufspielen. Und das wird man dann sehen. Aber alles andere als ein Schalker Sieg wäre dann natürlich für Schalke eher als Blamage zu werten. Und es würde dann die Position von Van Wonderen auch nicht stärken, das ist ja ganz klar.
Definitiv. Ich bin auch mal gespannt, dann wäre ja dieses ausgegebene Ziel von 40 Punkten erreicht, wenn das was mit 3 Punkten in Regensburg werden sollte. Ob man danach dann was an der Ausstellung oder am Personal verändern wird, weil es hieß ja immer noch jetzt in den letzten Wochen, wir wollen 40 Punkte haben und danach mal gucken.
Ja, ja.
Deswegen bin ich mal gespannt, was passieren würde, wenn man jetzt diese 40 Punkte nach dem Spieltag hätte, ob sich dann personaltechnisch was ändern würde in der Ausstellung, ob man dann die jungen Spieler nochmal sehen würde oder ob man dann sagt, nee, wir bleiben jetzt beim Altbewährten.
Ja, ja.
Wie sich das entwickeln würde, wäre auch was, wo ich sage, das würde ich doch mit einer gewissen Spannung auch dann erwarten, was da kommt.
Richtig.
Ich kann mich ans Hinspiel sehr, sehr gut leider noch erinnern. Das war ein ziemlich grauenvolles Fußballspiel, wenn ich ehrlich bin, was Schalke dann am Ende, meine ich, 2-0 gewonnen hat. Aber das war kein gutes Spiel. Ich weiß nicht, hast du noch Erinnerungen ans Hinspiel?
Nee. Aus Selbstschutz verdränge ich die meisten Spiele. Die beschäftigen mich nicht mehr lange dann. Also.
Das ist eine gute Taktik.
Ja, ja.
Nee, ich kann mich dran erinnern, weil das war einer der wenigen Spiele, wo ich mal im Oberrang gesessen habe. Normalerweise stehe ich immer, wenn ich im Stadion bin, und ich saß im Oberrang über dem Gästeblock. Deswegen habe ich noch so gute Erinnerungen an dieses Spiel. Und ich war froh, dass ich so weit weggesessen habe, weil ich glaube, dadurch nicht so viel vom Spiel dann gesehen habe und dementsprechend ich auch aus Selbstschutz dann viele Szenen zumindest verdrängt habe, aber mich halt deswegen noch ans Ergebnis und zumindest an den groben Charakter des Spiels erinnern konnte.
Ja, Augsburg habe ich jetzt schlechter auch Erinnerungen jetzt spontan. Ich war ja dabei, als sie vor Jahren dann in der Aufstiegssaison, glaube ich, 4-1 verloren haben in Regensburg. Und das war ganz bitter. Vor dem Stadion haben sie so eine ganz alte Tafel und da haben die Regensburger dann in Windeseile, nachdem sie 4-1 gewonnen haben, dann sofort die Buchstaben dann oder die Zahlen ausgetauscht und dann gingen wir da vorbei und haben dann diese Tafel gesehen. Das war für viele Schalker-Fans ein furchtbarer Anblick, aber so war es.
Ja, das glaube ich. Ja, also wir haben es beide eigentlich schon gesagt, oder du hast es gesagt, ich kann mich dem nur anschließen. Alles andere als ein Sieg in Regensburg wäre schon irgendwo eine, ist es eine Blamage, kann man das so nennen? Oder? Ja, wahrscheinlich ja, schon, ne? Also es wäre eine sehr große Enttäuschung, sagen wir so. Es würde auch Kees van Wonderen, wenn er weitermachen wollen würde, nicht wirklich gut tun. Da bin ich auch definitiv bei dir. Hab jetzt statistisch gar nicht so viel zu dem Spiel vorbereitet, weil ich glaube auch tatsächlich, dass man jetzt, wenn man gegen Regensburg gewinnt, danach sind das dann, also ich finde, meiner Meinung nach würden auch die 37 Punkte, die man jetzt hat, sollten eigentlich ausreichen, um drin zu bleiben. Ja. Also dieses, wir wollen unbedingt 40 Punkte haben, ist für mich auch nur so ein bisschen so, ja, wir geben mal noch irgendwie so ein Saisonziel aus, aber eigentlich, also ich glaube nicht, dass wirklich einer auf Schalke ernsthaft denkt, dass man diese Marke zwingend bräuchte, um drin zu bleiben, weil ich glaube, es sind immer noch 10 Punkte auf 16, es sind 14 auf, glaube ich, 17, also auf Rang 17.
Ja, ja.
Also ganz ehrlich, wenn das noch schief gehen sollte, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Deswegen, da bin ich, also finde dieses ausgegebene Ziel von 40 Punkten auch so ein bisschen, ja, wir haben halt noch ein Ziel ausgegeben, aber das war's.
Naja.
Okay. Ich weiß nicht, hast du noch was auf dem Herzen? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Nee. Alles gesagt.
Alles gesagt. Mir liegt noch was auf dem Herzen, und zwar unsere letzte Kategorie.
Die Fragen der Woche.
unsere Umfragen, und es gibt zwei Stück. Die eine ist über Timo Becker, und zwar ist die Verpflichtung von Timo Becker eine gute Entscheidung. Dort haben doch nicht so viele Leute mitgemacht. Ich weiß auch noch gar nicht, seit wann sie genau draußen ist. Es gibt knapp 400 Antworten. Die Leute sind sich eigentlich einig. 87,61% sagen, ja, er ist ein Spieler mit Schalker DNA und wird der Mannschaft helfen. 6,19% sagen, nein, er wird mit dem Druck auf Schalke nicht klarkommen. Und 6,19% sagen, ich bin noch unentschlossen. Die werden sich wahrscheinlich erstmal angucken, wie so die ersten Auftritte von Timo Becker dann sind. Und im Nachgang zum Ulm-Spiel gab es noch eine Umfrage, und zwar, wie bewertet ihr das Spiel S04 gegen Ulm? Dort haben 60,94% gesagt, Fußball zum Abgewöhnen, wird Zeit für das Saisonende. irgendwo ein Warenkern, die Aussage, ne?
Ja.
23,83% haben gesagt, egal, es zählen die Punkte. So würde ich es auch ungefähr wahrscheinlich irgendwo einordnen zwischen, also es könnte jetzt auch vorbei sein und Hauptsache es sind 3 Punkte geworden. Und 15,23% sagen, Schalke war nicht gut, Ulm war nicht besser, trotzdem verdienter Sieg. Ja, verdient, ja oder nein, da lässt sich, glaube ich, drüber streiten, nein. Aber gut, ich meine, im Endeffekt sind es 3 Punkte. Hoffen wir mal, dass gegen Regensburg 3 weitere dazukommen. Und die Musik ist sehr, sehr kurz, deswegen mache ich das jetzt, bevor ich die Musik gleich eintudeln lasse. Danke ich dir, lieber Frank, für deine Zeit, ja. Für deine Meinung, deine Expertise.
Danke auch.
Und euch fürs Zuhören. Wie gesagt, schaut gerne in die Shownotes für die WhatsApp-Gruppe, das Flugschwein, unser RZ-Plus-Abo und alles Weitere. Die Informationen findet ihr da nochmal gebündelt drin. Dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche und Glück auf.
Glück auf.